Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Bill Ackman ist einer der schillerndsten und bekanntesten Hedgefondsmanager der Welt. Und ich möchte in der heutigen Podcast-Folge einige seiner aktuellen Positionen besprechen. Darüber hinaus möchte ich seinen Investmentstil, das ist nämlich ganz spannend, etwas näher für euch erläutern. Was kann man daraus mitnehmen für den eigenen Handel? Worauf muss man sich einstellen? Welche Schwierigkeiten und welche Chancen gibt es hier? Legen wir los. Mit meiner Entscheidung, kein Geld selbst zu verwalten, also kein Geld anzunehmen und das dann anzulegen für Investoren, seien es nun private oder institutionelle, bin ich absolut zufrieden. Bekanntermaßen sende ich meine Signale, sende ich den Lesern der Renditespezialisten und von Spekulation hoch zwei, was ich bei mir in den Depots mache. Und jeder Leser entscheidet dann selbst, ob er diese Aktionen umsetzen möchte oder eben auch nicht. Bei Bill Ackman ist es etwas anderes. Und warum weise ich auf diesen Punkt hin? Weil es einen ganz, ganz wesentlichen Punkt gibt. Eine wesentliche Veränderung liegt schon einige Jahre zurück. Und die kann ich zu 100% verstehen. Wenn ich fremdes Geld verwalten würde, sei es nun in einem Hedgefonds oder in einem Family Office oder in einem Publikumsfonds, sind natürlich grundsätzlich völlig verschiedene Dinge. Also ein Publikumsfonds würde ich noch am wenigsten handeln. Der ist nämlich sehr prozyklisch zwangsläufig unterwegs. Man kann nur dann investieren, wenn Kapital zufließt und man muss verkaufen, wenn Kapital abfließt. Das ist ein echter strategischer Nachteil. Wenn ich also Geld annehmen würde, und ich habe es nochmal nicht vor, aber ich komme auf einen wichtigen Punkt zu sprechen, dann wäre es genau in der Form, die die meisten privaten Anleger aus gutem Grund meiden. Nämlich dann, wenn man an das Kapital nicht rankäme. Das bietet nämlich eine ganz andere Flexibilität. In einem geschlossenen Fonds, ich weiß, klingt wie ein böses Wort, aber wenn der Anleger weiß, ich verzichte 5 oder 10 Jahre auf mein Kapital, dann gibt das dem Fondsmanager, dem Verwalter, eine ganz andere Flexibilität, als wenn er monatlich, wöchentlich oder in welchem Intervall auch immer in der Lage sein müsste, dann auf abfließendes Kapital zu reagieren. Dann werden viele Strategien an der Börse gar nicht möglich und genau das hat Bill Ackman auch gespürt. Er ist nämlich eigentlich ein antizyklischer Investor, aber man wird zwangsläufig prozyklisch, wenn man immer auf die Stimmung der Investoren reagiert. Und das hat er korrigiert und das hat seine Performance deutlich verbessert. Schauen wir mal ran. Wer Bill Ackman noch nicht kennt, der möge ihn googeln. Der Mann hat durchaus immer mal was zu sagen und er hat in seiner Karriere, und vielleicht ist es auch ganz interessant, dass er genau dafür auch bekannt ist, einige wirklich spektakuläre Fehler gemacht. Einer der bekanntesten liegt doch gar nicht so lange zurück. Anfang 2022 hat Ackman für etwa 1,1 Milliarden Dollar Netflix-Aktien gekauft. Und 3 Monate später hat Netflix Abonnenten verloren. Die gesamte Investmentthese hat also Risse bekommen. Und Ackman hat die komplette Position wieder verkauft. Und zwar mit einem Verlust von 400 Millionen US-Dollar. Das ist aber noch nicht das Schlimme an der Geschichte. Du investierst, du gehst ein großes Risiko ein und dann läuft die Aktie anders als geplant. Wann tut es aber richtig weh? Wenn sich die Aktie danach in die Richtung entwickelt, die du ursprünglich erwartet hast. Denn wenn man sich den Chart anschaut, dann wird man erkennen, dass nach dem Verkauf die Netflix-Aktie zur Oberseite abgedreht ist und sich vervielfacht hat. Und jetzt könnte man natürlich einfach sagen, ja, Finger weg von fallenden Aktien. Das ist aber nicht die Lehre, die Bill Ackman gezogen hat. Denn im zweiten Quartal 2026 hat er Netflix erneut gekauft. Also gerade erst, nachdem die Aktie massiv gefallen war. Seit ihrem Hoch vom Juni 2025 hat die Aktie etwa die Hälfte des Wertes verloren und die Bewertung ist von, wenn wir aufs KGV schauen, 40 auf ungefähr 21 gefallen. Und der Chart sieht alles andere als überzeugend aus. Und zum Zeitpunkt des zugrunde liegenden Pershing Square Berichts, so heißt der Hedgefonds von ihm, lag Bill Ackman mit seiner neuen Position schon wieder 11% im Minus. Und das Interessante daran ist jetzt weniger die Netflix-Aktie selbst, sondern es zeigt, wie Bill Ackman investiert. Er wartet nicht auf den Turnaround. Es gibt viele Anleger und das halte ich eigentlich auch für sinnvoll. Ich glaube, ich habe heute schon ein paar Mal eigentlich gesagt. Ne? Also entweder man hält etwas für sinnvoll oder nicht. Persönlich in meinem aktiven Handel kaufe ich hin und wieder Turnaround. Ich brauche aber fast immer ein Signal. Das heißt, ich kaufe keinen rein fundamentalen Turnaround, bei dem preislich es noch gar kein Signal gab. Und das ist auch eine ganz wichtige Feststellung. Es geht hier nicht darum, meinen eigenen Handelsstil abzugleichen mit dem von Bill Ackman. Aber ich möchte an dieser Stelle, ich glaube, dafür ist der Podcast auch da, eben auch mal die Strategien anderer vorstellen. Es gibt nicht nur einen Weg und Bill Ackman war ja in der Vergangenheit durchaus auch, dazu kommen wir gleich, erfolgreich. Anleger versuchen bei gefallenen Qualitätsaktien zunächst auf eine Bodenbildung zu warten. Das heißt, der Kurs sollte sich stabilisieren, institutionelle Käufer sollten zurückkommen, die gleitenden Durchschnitte sollen drehen. Und ja, so mache ich es in der Regel auch. Ackman wartet aber nicht darauf. Man könnte es also so formulieren. Und das ist, also er wartet nicht auf die institutionelle Akkumulation, er ist die institutionelle Akkumulation. Denn in dem Moment, wo Ackman eine Aktie kauft, den Luxus haben die meisten Privatanleger natürlich nicht, wird das bekannt. Und genau mit dieser Investment-Story werden sich dann einige auch auseinandersetzen. Wenn Ackman davon überzeugt ist, dass ein sehr gutes Unternehmen aufgrund eines vorübergehenden Problems deutlich unter seinem langfristigen Wert gehandelt wird, dann kauft er auch ohne Bodenbildungssignale. Und er akzeptiert, dass der Kurs anschließend 6, 12 oder auch 18 Monate fallen kann oder seitwärts läuft und er verkauft trotzdem nicht. Und das ist momentan bei einem erstaunlich großen Teil seines Portfolios zu beobachten. Wenn wir uns die Positionen anschauen, dann, ich gehe sie jetzt nicht alle durch, aber einige, fundamentale Qualität und Kursentwicklung laufen teilweise sehr deutlich auseinander. Und von den 12 operativen Unternehmen, die er drin hat, also da nehmen wir jetzt irgendwelche kleineren Beteiligungen und mal raus, sind aus meiner Sicht, und das stimmt, ja, es gibt natürlich Möglichkeiten auf Bloomberg oder Reuters oder auch anderswo, die Einschätzung der anderen Analysten zu sehen. Also was wir unter Qualitätsunternehmen verstehen würden, wäre eine Visa, eine Mastercard als auch eine Amazon. Die sind derzeit sowohl fundamental als auch unter technischen Aspekten im Spitzenfeld. 8 der 12 Unternehmen haben eine hohe fundamentale Bewertung. Das heißt, das liegt oft daran, dass die Ergebnisse zumindest kurzfristig unter Druck stehen. Und gleichzeitig haben sich von diesen 8, die relativ hoch bewertet sind, auch noch 5 in einem technisch eindeutigen Abwärtstrend befunden. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist Zufall. Es ist aber wahrscheinlich die Strategie. Es ist die Strategie. Bill Ackman, so würde ich es mal überschreiben, kauft Probleme, aber vorübergehende, Klammer auf, aus seiner Sicht. Bei Netflix zum Beispiel lautet die Wette, die Annahme, dass sich die wirtschaftliche Qualität dieses Unternehmens besser entwickeln wird als der Aktienkurs. Er hat das kürzlich auch beschrieben. Netflix zählt inzwischen 330 Millionen Abonnenten etwas, ich glaube ein Tick weniger. Gleichzeitig sind die operativen Margen von etwa 21 um 10% gestiegen auf 31%, also prozentual um 50% gestiegen, aber von 21 auf 31%, während die Ausgaben für die Inhalte, den Content, seit 2021 nur noch moderat gewachsen sind. Laut Ackman werden rund 90% der Gewinne in freien Cashflow umgewandelt. Und das bedeutet für ihn, dass die fundamentale Geschichte deutlich besser aussieht als der Chart. Genau diese Konstellation sucht Bill Ackman. Deswegen kann man auch sagen, technische Analyse fließt bei ihm mit ein, aber fundamentale Analyse ist die Basis seiner Investitionen und seiner Spekulation. Und weil fundamentale Analyse ohne ganz konkretes Timing immer bedeutet, dass man Zeit mitbringen muss, hält Bill Ackman die Unternehmen meist länger als ein Jahr im Portfolio. Ein zweites Beispiel, ich habe sie gerade eben schon genannt, Visa, Mastercard finde ich beide im Übrigen spannend. An der Stelle stimme ich Bill Ackman zu. Die Diskussion um Stablecoins und die neuen Formen des digitalen Zahlungsverkehrs haben zumindest mal vorübergehend die Aktien unter Druck gesetzt. Und die These von Ackman ist, dass Stablecoins zwar enorme Vorteile bei internationalen Geldtransfers liefern können oder auch bei B2B-Zahlungen, wenn KI-Agenten im Einsatz sind, aber das bedeutet noch lange nicht, dass Visa und Mastercard beim klassischen Konsumentenzahlungsverkehr verdrängt werden. Denn was haben wir mit der Karte? Dieses Kartenmodell bietet einen gewissen Betrugsschutz, ja, sofern wir die Karte nicht verlieren und sie nicht gehackt wird. Chargebacks, Kredite, Bonusprogramme. Und dabei muss man ja sagen, Visa und Mastercard übernehmen ja nicht mal das eigentliche Kreditrisiko, sondern sie kassieren gewissermaßen diese kleine Maut, diesen kleinen Anteil auf Milliarden von Transaktionen. Ein blendendes Geschäftsmodell und die Erwartung, dass diese Geschäftsmodelle disruptiert werden, halte ich, da stimme ich ihm zu. Achtung, das liegt auch daran, wie ich investiert bin, halte ich für übertrieben. Übrigens sind Visa und Mastercard einige der wenigen Positionen, die aktuell bei ihm im Plus liegen. Und dann gibt es da noch die ganz große KI-Wette. Er hat Aktien gekauft. Jetzt ratet mal, von welchen Hyperscalern bzw. Mac 7. Welche sind nicht ganz so gut gelaufen? Wobei kürzlich Microsoft, wir haben uns drüber gefreut, sehr gut. Meta und Microsoft. Und dann hat er noch Intercontinental Exchange und S&P Global. Und er hat diese Aktien genau in den Phasen gekauft, in denen diese Unternehmen wegen KI-Risiken oder wegen der KI-Investitionen abgestraft wurden. Und Meta wurde meines Erachtens zu Recht wegen seiner enormen KI-Investitionen kritisiert. Hier ist die Strategie am unklarsten. Und Microsoft, bin ich wieder ein bisschen mehr auf seiner Seite, ist stark unter Druck geraten, obwohl die Aktie ja nur geliefert hat, beziehungsweise das Unternehmen. Und bei S&P Global ist die Aktie zeitweise um mehr als 25% eingebrochen, unter anderem, weil Investoren befürchteten, dass neue KI-Produkte jetzt klassische Finanzdatenanbieter überflüssig machen. Ackman stellt aber eine andere Frage. Was genau kann die KI tatsächlich disruptieren und zerstören und was nicht? Und bei S&P Global, auch da würde ich zustimmen, ich bin nicht investiert, ja, liegt ein wesentlicher Teil des Burggrabens ja nicht darin, dass Informationen hübsch auf einem Bildschirm dargestellt werden, sondern das Unternehmen besitzt den S&P 500 Index und verdient daran, dass gigantische Vermögenssummen an diesen Index gekoppelt sind. Und so ähnlich sehe ich das. Hier warte ich im Übrigen selber, den aktuellen Kurs mir nochmal aufrufen, Intercontinental Exchange. Ich finde, diese Börsen sind alle phasenweise sehr deutlich unter Druck geraten. Sie haben sich sich ein gutes Stück erholt, aber es ist immer noch ein Abwärtstrend seit dem Sommer vergangenen Jahres, keine Frage. Aber wenn wir uns diese Unternehmen würde es jetzt ungern ICE abkürzen. Es ist das Kürzel an der Börse, ist ICE, aber ich habe den Eindruck, dass es momentan nicht so ein beliebtes. Also, nennen wir sie einfach Intercontinental Exchange weiterhin. Das Unternehmen verfügt ja zum Beispiel im Handel mit dem Brent Futures über eine absolut dominante Marktstellung. Das heißt, es kontrolliert wichtige Handels- und Clearing-Infrastruktur. Eine KI wird Informationen analysieren können und schneller analysieren können. Sie kann aber nicht einfach einen etablierten Börsenplatz oder Clearing-Strukturen, wo es ja ganz wesentlich um Regulierung geht, oder die Rechte am S&P 500, die kann man auch nicht wegprompten, ja. Und es lässt sich eine Gemeinsamkeit dieser Positionen erkennen. Ackman kauft immer dort, wo er glaubt, dass der Markt Disruption mit dauerhafter Zerstörung eines Burggrabens verwechselt. Ebenso interessant, ich merke gerade, es sind immerhin schon drei Unternehmen, die ich auch sehr spannend finde, ist Brookfield. Brookfield war immer schon schwer zu analysieren. Nach klassischen Kennzahlen kann das Unternehmen, je nachdem, wie man es analysiert, schwierig aussehen. Es ist keine normale Industriegesellschaft. Es verwaltet riesige Mengen an Fremdenkapitals. Es arbeitet immer. Das ist Teil der Struktur mit Verschuldung. Und es weist deshalb auch Zahlen aus, die man mit normalen Bewertungsmodellen nur relativ schwer erfassen kann. Bei uns im Zukunftsdepot ist Brookfield wahrscheinlich die Aktie, die sich für die meisten wie eine Blackbox anfühlt oder am meisten wie eine Blackbox anfühlt. Ekmans These basiert auf den ökonomischen Erträgen dieses Geschäfts. Er erwartet langfristig mindestens mittleres zweistelliges Wachstum bei den ausschüttbaren Gewinnen, steigende Einnahmen aus den Carried Interest, also den Zinseinnahmen und diese Kredite, die man vergibt, und sieht gleichzeitig eher überschaubare Risiken aus den derzeitigen Problemen im Private Credit Bereich. Das ist genau der Grund übrigens, warum man Brookfield immer mal wieder auch als problematisches oder schwieriges Unternehmen hört. Im Private Credit Bereich kann man nicht einfach eine Überschrift machen und sagen, Private Credit, alles schwierig. Ja? Mit Krediten zu handeln, Kredite in Anspruch zu nehmen, Kredite zu vergeben, ist immer ein schwieriges Geschäft, aber ist auch ein Geschäft, welches seit vielen, vielen Jahren von Brookfield sehr, sehr gut umgesetzt wird. Und deswegen liegt die Aktie, ich überprüfe mal, ob es aktuell noch, ja, ist relativ günstig bewertet. Und wir kommen zurück auf Ekman. Ich verliere mich hier in den Werten. Er möchte nicht unbedingt die Aktien kaufen oder er findet sie sogar unspannend, die bei einem normalen quantitativen Screening hervorragend aussehen. Er möchte verstehen, warum ein Unternehmen möglicherweise besser ist, als es in den derzeitigen Zahlen momentan erscheint. Und bevor ich gleich Schluss mache, noch ein Wert, den ich mir mal angucken wollte, aber ich habe es noch nicht gemacht. Alcon ist Schweizer Augenheilkundespezialist. Manche englischen Ausdrücke sind gar nicht so leicht zu übersetzen. Ja, so könnte man das aber sagen. Also Alcon besitzt weltweit eine ziemlich starke Position bei Geräten und Produkten für Augenoperationen. Und das Attraktiv an dem Geschäftsmodell ist eine installierte Basis von ungefähr 30.000 Geräten, die anschließend über viele Jahre ziemlich hochmargige Verbrauchsmaterialien benötigen. Und heute liegt die operative Marge bei ungefähr 20%. Das Management hält langfristig mindestens 25% für möglich. Und gleichzeitig wurde die Aktie, nachdem sie relativ lange mit einem hohen Multiple gehandelt wurde, ist sie deutlicher unter Druck geraten und hat jetzt noch ein KGV etwa von 18. Das heißt, Ekman kauft nicht die heutige Marge, die liegt bei 20%. Er kauft die Möglichkeit, dass 25% Marge zukünftig möglich werden. Und darin liegt zwangsläufig sowohl Chance als auch Risiko. Wenn Ekman richtig liegt, dann kauft er heute Gewinne, die in den Analystenschätzungen noch gar nicht vollständig enthalten sind. Wenn er falsch liegt, dann hat er ein Unternehmen gekauft, dessen Margenversprechen sich nicht erfüllt hat. Warum kann Ekman überhaupt so investieren? Weil Pershing Square zwischen 2015 und 2018 eine ziemlich schwierige Phase hatte. Der Fonds hat massiv verloren, denn Ekman hatte eine Position, die er nicht hätte haben dürfen, Valeant. Nennen wir ihn mal Pharma-Wert. Und das ist ein absolutes Desaster geworden, hat sich im Nachhinein mehr oder weniger als Fraud herausgestellt. Und dann hat er jahrelang auch sehr öffentlichkeitswirksam, und das ist ein Fehler, da hat ihm sein Ego meines Erachtens im Weg gestanden, der ganzen Welt zu erzählen, wo du short bist bei einem großen prominenten Wert, ist ein strategischer Fehler. Hat Ekman so ähnlich auch zugegeben, aber der hat ein, es geht hier nicht, also wenn man ihn so hört, da kommt man nicht sofort auf die Idee, ihn in seine Freundesliste der Sympathischen aufzunehmen. Sein übergroßes Ego verbietet es ihm wahrscheinlich zu sagen, Herbalife war ein Fehler. Aber der ganzen Welt zu sagen, dass Herbalife eine Position ist, deren Wert er bei $10 sieht oder tiefer, das war ein Short. Damit hat er sich angreifbar gemacht. Und das hat dazu geführt, in der Folge, immerhin muss man sagen, er hatte einige Positionen, die sich auch gut entwickelt haben, dass fast vier Jahre lang in einer Phase, in der die Börse sich ganz gut entwickelt hat, die Performance leicht abwärts gelaufen ist. Und dann hat er die Struktur seines Unternehmens verändert. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Heute sind etwa 98% des von ihm verwalteten Kapitals eben nicht kurzfristig. Das heißt, die können nicht kurzfristig zurückgegeben werden, die Anteile. Und das ist etwas, das im Asset Management extrem wertvoll ist. Permanent Capital, also permanentes Kapital. Kapital, was nicht schnell abgezogen werden kann. Denn dadurch verändert sich das Investieren. Wer weiß, dass ihm sein Kapital morgen nicht entzogen werden kann, kann eine Netflix kaufen und kann 2 Jahre warten. Er kann eine Alcon kaufen, bevor die Margenverbesserung überhaupt sichtbar wird. Er kann S&P Global kaufen, während der Markt noch über die KI-Disruption diskutiert. Er muss also nicht beweisen, dass seine Aktien im nächsten Quartal steigen. Und deswegen, und es wird vermutlich kein Zufall sein, hat sich seit 2019 seine Performance auch verbessert. Im Durchschnitt waren es 16% Rendite pro Jahr nach Gebühren. Und das ist gar nicht verkehrt für so eine große Adresse. Ich glaube, der wichtigste Punkt, den man hier mitnehmen kann, ist einer, dass ihr die gleichen Möglichkeiten habt wie ein Bill Ackman, denn ihr habt keinen Druck von außen durch Investoren, die ihr Kapital abziehen. Wer sich also ähnlich verhalten möchte, wer hier sagt, Bill Ackman, das ist meine Strategie. I love turnaround. Bill Ackman konzentriert sich, sonst macht es wenig Sinn, zunächst auf die Konzentration weniger Unternehmen. Das heißt, ein Turnaround-Portfolio mit ein paar hundert Aktien, ich würde mal sagen, mit mehr als 30 Aktien macht absolut keinen Sinn. Wenn Ackman überzeugt ist von einer Story, dann investiert er relevante Beträge. Und dann kommt eben die Suche nach außergewöhnlich guten Unternehmen mit temporären Problemen. Nicht jede gefallene Aktie ist ja interessant. Man muss also bereit sein, vor der Bestätigung des Marktes zu kaufen. Genau hier unterscheidet sich Ackman ja von vielen Trend- oder von vielen Momentum-Strategien. Und der Preis für diesen frühen Einstieg kann eben darin bestehen, dass man 6 Monate, 1 oder 2 Jahre zusieht, wie scheinbar nichts passiert. Also Dead Money im Portfolio hat, welches natürlich auch Opportunitätskosten mit sich bringt. Meine Strategie wäre es nicht, aber ich wollte es euch an dieser Stelle mal vorstellen. Und ganz wichtig ist auch, dass man, ansonsten funktioniert es nicht, tatsächlich eigene Analysen. Und damit will ich niemanden ausgrenzen. Das ist einfach meine Überzeugung. Es ist nicht so, dass man an der Börse irgendwie alles machen kann, wenn man sich nur ein bisschen Mühe gibt. Damit man außergewöhnlich gute Unternehmen kaufen kann, die temporäre Probleme haben und ein Urteil fällen kann, die Probleme sind nur temporär, muss man sich mit Bilanzen und Kennzahlen auseinandersetzen. Man muss ziemlich tief einsteigen. Denn ein Turnaround-Portfolio aus Aktien, von denen andere gesprochen haben, das halte ich für wahnsinnig schwer. Noch dazu, weil die anderen auch sehr gerne Aktien vergessen. Wenn man irgendwo auf YouTube oder Substack oder in irgendeinem Report, dann hört man mal von der Aktie, spannend. Ja, welche Aktien werden dann anschließend wieder besprochen? Die, die gut gelaufen sind oder die, die nicht so gut gelaufen sind? Also es ist einfach kein Ansatz, anderen zu folgen, die sagen, das ist eine ordentliche Aktie. Das ist etwas anderes, wenn man jemandem durchgehend folgt und dessen Strategie umsetzt. Aber hier und da sich mal ein Fetzen zusammenzusuchen und sagen, ja, das klingt eigentlich auch ganz spannend, dann wird man wahrscheinlich nicht der nächste Bill Ackman. Und ja, das würde ich Ackman-Lektion nennen. Nicht versuchen, den perfekten Tiefpunkt zu erwischen, sondern ein gutes Unternehmen zu einem Preis zu kaufen, bei dem der langfristige Erwartungswert attraktiv ist. Manchmal wird das bedeuten, dass es zu früh ist. Manchmal wird es bedeuten, dass man falsch liegt. Damit man aber regelmäßig auch richtig liegt, muss man dann auch seine Investments durchhalten. Und was Ekman in der Vergangenheit gemacht hat, ist, dass er Verluste dann auch realisiert. Wichtig, wenn wir nicht über preisliche Signale sprechen, dann bedeutet das, dass die Stops fundamentaler Natur sein müssen. Also, ich habe mir in Gedanken oder in echt aufgeschrieben, warum bin ich investiert? Das ist die Marge, das sind die Quartalszahlen, das ist meine Anforderung an das Unternehmen, an den Wettbewerb und. Und dann muss ich diese Zahlen natürlich auch permanent prüfen und die Nachrichten und sagen, ist der Investment Case noch gegeben, ja oder nein? Ich weiß, klingt ein bisschen kompliziert, aber ist mir lieber, als wenn ich an dieser Stelle das Fazit ziehe, so schwer ist es einfach nicht, traut euch mal. Das ist auch keine gute Idee, obwohl ich nichts gegen Mut habe. Also, das war's für heute. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, euer Lars.